Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Frohes neues Jahr, liebe HörerInnen. Frohes neues Jahr, Frau Eichler. Moin.
Moin. Hat so. Schon wieder gut angefangen.
Ja.
Auf so vielen Ebenen.
Ja. Es gibt im Grunde schon wieder so viel zu schimpfen, ne? Im Grunde genommen. Ah, dabei wollte ich mich eigentlich über Cookies aufregen.
Ja, ich habe es auch noch notiert. Die sind im letzten Jahr total explodiert, diese dummen Cookie-Hinweise. Also,
ja.
DSGVO in allen Ehren, aber nicht so. Also, nee.
Ja, vor allem, das Ding ist ja, dann gehst du halt her und sagst, nein, ich möchte das gerne einstellen, so nach dem Motto. Mhm. Dann stellst du es ein, dann musstest du aber jedes Mal wieder neu einstellen.
Ja, so lange bist du alles angenommen.
Richtig, so lange bist du nämlich doch alles angenommen hast. Ey, also, ey, oh, das ist auch, weiß ich nicht, also eine Erfindung aus dem Jahr 2020, die echt mal weg kann. Wie so vieles, das kann eigentlich auch mal weg. Du lieber Himmel, ey. Mann. Google. YouTube fängt ja auch immer an und wird immer bekloppter, finde ich.
Hm, was macht das jetzt wieder?
Es fängt jetzt an zu fragen.
Ach Gott, die Umfragen, ja. Ach so, wollen Sie das wirklich?
Ja, sind Sie sicher? Und so Sachen.
Okay.
Hm. Ja, die Umfragen, hör mir auf mit Umfragen. Dann steht, ja, das ist auch geil. Wie fanden Sie das Video? Und ich denke, über welches Video? Keine Ahnung, was ist denn das? Habe ich das gesehen?
Oh, das kenne ich, genau. Wissen die nicht, dass man bei YouTube einfach mal laufen lässt? Mann, wer soll sich denn an sowas erinnern? Ich weiß schon nicht mehr, was ich, also wenn ich nicht runtergucken würde, wüsste ich nicht, was ich heute anhab. Also wie soll ich denn wissen, was ich für ein Video?
Oh Gott. Ich bin schon froh, dass ich was anhab, wenn ich ganz ehrlich.
Genau.
Oh, Mann. Gott, ey. Ja, also es sind schon wieder so viele Dinge passiert, dass man schon gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Wir fangen erstmal mit uns an. Das ist immer gut. Wir haben sowieso, wir haben früher viel öfter mit uns angefangen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen wieder ein bisschen arroganter werden, glaube ich.
Okay.
Wir sind gar nicht mehr richtig von uns selber eingenommen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte.
Ich glaube, wir haben uns zu viel selbst zugehört.
Das kann auch sein,
das heilt.
Ja.
Und was heilt nicht jeden, ne? Der gute Trump, der wurde nicht geheilt.
Nee, der wurde nicht geheilt. Ja, also für die, die es nicht mitbekommen haben, das ist ja jetzt die erste reguläre Sendung. Mhm. Nicht nur in diesem Jahr, sondern ja auch schon seit ein paar Wochen. Also wir haben ja dann im Dezember keine reguläre Sendung mehr gemacht, sondern eben die Specials. Und wir haben uns mal wieder verändert. Das heißt, es gibt seit jetzt sozusagen, also beginnend mit dieser Sendung, kein Gesehen und kein Gelesen mehr, sondern ausschließlich gehört und verkostet. So, das ist jetzt der Moment, wo viele Leute sagen, und tschüss. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist manchmal so. Manchmal muss man sich ändern. Das kennt ihr ja, die uns länger hören, also die Leute, die uns seit 8 Jahren oder länger hören sowieso oder 5 oder länger, wie auch immer, die wissen, alle paar Jahre müssen die Feuilletöne sich irgendwie einen neuen Namen geben, neues Konzept ausdenken und das weiß ich nicht was alles. Irgendwas ist ja immer bei uns und in diesem Fall haben wir uns mal wieder von so ein paar Rubriken verabschiedet. Irgendwann werden wir nur noch eine haben, pass mal auf.
Nur noch Whisky, 4 Whiskys. Oh Gott. Jede Woche. Oh Gott, oh Gott. Ja, wohl wann, wenn nicht dieses Jahr, ne? Ich
meine, ja, das stimmt, ja, wirklich. Also
findet man so viele Anlässe für Alkohol.
Ja, das ist wunderbar. Das stimmt. Ja, also so ist das jetzt. Ne? Also ab jetzt gibt es Musik und verkostet. Wir werden 3 Alben oder was auch immer, was Musik angeht, besprechen und dann geht's Richtung verkostet. Für euch, die uns jetzt zuhört, für die anderen, die hören uns jetzt eh noch nicht, die hören uns erst nach dem Intro. Ne? Das ist ja mit der Pre-Show immer exklusiv für die Internetmenschen. Das gibt es im Radio nicht. Also die sind erst nach dem Intro dabei. Und verlassen uns nach der Musik auch wieder. Die haben nur noch Musik. Also die haben schon nur noch eine Kategorie-Rubrik. Die haben wir schon, also da sind wir schon ganz weit vorne. So ist das. Ja, das ist der Stand der Dinge. So, also 2020 hat auch bei uns Spuren hinterlassen. 2020 hat gelesen und gesehen, umgebracht sozusagen. diese Rubriken sind 2020 zum Opfer gefallen. Es tut uns furchtbar leid. Beschwert euch bei 2020. So.
So ist es.
Fertig.
Lustigerweise habe ich so gefühlt irgendwie mehr gelesen und gesehen als vorher. Aber es liegt eher am Urlaub als als daran, dass die Rubriken gestorben sind.
Klar.
Ja, ja.
Das schon. Ja, wir müssen unsere Bücher jetzt wieder kaufen, ne? Ist klar.
Ja, so ist das.
Tja.
Muss man durch.
Muss man durch, genau.
Also ich habe einen neuen E-Book-Reader, der leuchtet jetzt. Also ich meine, ich kann jetzt die ganze Nacht durchlesen. Dann morgens noch verwirrter aufwachen, weil ich dich nicht kaum geschlafen habe.
Oha.
Nein, keine Sorge. Ich schlafe auch einfach ein. Ich kann auch mit einem leuchtenden E-Book-Reader vorm Gesicht einschlafen und auch der kann mir aufs Gesicht fallen. Das ist
meine
Lieblingsdisziplin.
Neue geheime Superkraft.
Ja. Beulendurchfallende E-Book-Reader. Noch hatte ich keine Sichtbeanspruch, glaube ich.
Oh Mann.
Das passiert noch, keine Sorge.
Ja, ich hingegen, ich habe LPs und CDs gekauft. Es sind jetzt gerade schon wieder 3 weitere auf dem Weg zu mir. Ich bin sehr glücklich. Also ich mache gerade Katatonia, dass die immer durch die Krise ganz gut durchkommen, glaube ich.
Sehr gut. Herr Martinsen rettet die Künstlerwelt
ja.
aus eigener Tasche.
So ist das. Ja, klar, muss man ja.
Ja, das stimmt.
Die können ja auch, ganz viele können ja von ihrer Kunst gar nicht leben. Also jetzt sowieso nicht mehr, aber auch vorher schon nicht. Das ist ja nun mal so. Ich glaube, wenn du nicht gerade Hip-Hopper bist, dann wird's schwer. Im Moment.
Warum ausgerechnet Hip-Hopper?
Ja, weil die ja im Moment kommerziell am erfolgreichsten sind.
Ah, okay.
Mhm.
Ja, auch ohne Konzerte und so ist schon schwierig.
Ja, sehr schwierig. Also jetzt nicht gerade für Genesis logischerweise oder so, aber denen ist wurscht, aber oder Leute wie Reinhard May oder so, keine Ahnung, die haben schon noch genug Geld, aber gerade so Metal-Bands, ne, die sowieso schon nicht so davon leben konnten oder auch Bands wie IQ oder so, das ist schwierig. Also, die das sowieso noch zusätzlich machen. Mhm. Krass. Und daran ist nicht Spotify schuld, weil daran sind die Plattenverträge schuld. Mhm. Muss man auch mal ehrlich sagen. Wenn die anständige Plattenverträge kriegen würden, wäre das auch nicht das Problem. Aber die Plattenfirmen oder die Labels sagen sich halt, woher? Mhm. Kauft ja keiner, so nach dem Motto. Also Platten vielleicht schon, aber CDs schwierig oder so. Ja, ich verstehe auch gar nicht.
CDs sind wirklich vom Aussterben bedroht, spätestens seit jetzt die Rechner in der Regel keine Laufwerke mehr haben.
Ja.
Das ist schon, naja. Ich habe letzte Woche meinen alten MP3-Player gefunden und gedacht, habe ich noch irgendwo MP3s? Das geht echt schnell.
Ja, das geht schnell.
Die Medien so überkommen gegenseitig. Tja.
Stimmt. Das ist wahr. Ja. Ach, ich kaufe ja auch noch CDs, also das ist ja, kenn da ja nichts. Das wird ja alles gespielt und gehört und das ist ja alles das. Ich werde mit Sicherheit nicht so einen Plastikklumpen auf den Tisch stellen und darüber Musik hören. Das fehlt mir gerade noch. Das ist ja furchtbar. Die meisten Menschen wissen ja gar nicht mehr, wie eine richtige HiFi-Anlage klingt.
Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich.
Deswegen finden sie, dass diese Dinger gut klingen, weil sie den Vergleich gar nicht mehr haben.
Ja.
So, nämlich. Da muss man auch schon wieder schimpfen. Das ist aber nicht zu glauben.
Wirklich, ja, wir sind alle mit unseren Handy-Lautsprechern im Ohr und unseren, weiß ich nicht, Smart-Speakers oder so, ganz schlimme Qualität gewohnt. Und oft kriegt man die ja auch nicht mehr, ne? Also wie bei Spotify jetzt. Mhm. Standardeinstellung ist irgendwie auf, weiß ich nicht, was es heißt, Mittel. Alles wird gelevelt und weiß ich nicht, da kriegst du ja nichts mehr mit von der Musik.
Mhm.
Nur noch das Wichtigste, wie im Autoradio.
Ja, genau. Genau. Ich habe neulich, was ist schon ein bisschen her, vor ein paar Monaten mal, Talk Talk aufgelegt als Album und habe das Ganze mit Spotify verglichen. Oha. Das ist nicht schön.
Ich glaub,
der Unterschied ist wirklich hörbar. Also in dem Fall war er wirklich hörbar. Das ist wirklich krass gewesen. Also das ist wirklich unfassbar.
Ja. Gut, da bilden sich dann die Nischen. Ne? Es gibt natürlich auch die teuren, qualitativ hochwertigen Lautsprecher und die Musikdienste, die sich extra darauf spezialisieren, irgendwie diese Qualität wieder zurückzuholen, auch im Digitalen.
Tidal, aber, ne? Zum Beispiel, glaube ich.
Ah, genau, richtig. Mhm. Ja.
Die haben aber, glaube ich, noch nicht alles oder so irgendwie.
Ja. So ist es dann schon ausgewählt.
Ja. Und ich habe mir jetzt neulich von Nils Frevert, das Album gekauft und auch da muss ich ganz klar sagen, sehr interessant. Man hört einfach anderes, man hört das anders. Das ist ganz anders als über Spotify. Interessant. Und auch der hat es verdient. Also, den habe ich ja nun so oft gehört, da dachte ich mir irgendwie, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht andauernd die Musik bei Spotify hören und das Album nicht kaufen. Das gehört sich nicht. Macht man nicht. Das ist unanständig. Das ist nicht in Ordnung, finde ich. Weil man partizipiert ja doch von der Kunst. Die Kunst macht einen ja doch irgendwie glücklich.
Ja. Ich finde vor allem auch, also für mich ist der wichtigste Grund, einen physischen Datenträger zu kaufen, noch, dass man es wiederfinden kann.
Ja.
Also gut, im Moment kann ich vielleicht auch noch Spotify-Playlists wiederfinden oder so von vor 5 Jahren, aber irgendwann wird Spotify auch nicht mehr sein. Also ob ich das in 20 Jahren nochmal wiederfinde, ist fraglich. Und das ist nicht zu übertreffen natürlich, ne? In irgendeiner Kiste oder in irgendeinem Regal in der Ecke eine 20 Jahre alte Platte zu finden und die anzumachen, das ist hat wirklich Wert. Und das fehlt. Das fehlt bei ganz vielen Dingen. Das fehlt auch mit anderen Medien, mit denen man das sonst getan hat. Das fehlt auch bei E-Books.
Ich habe gerade nachgerechnet, hier stehen Platten rum, die sind 34 Jahre alt.
Ja, die sind älter als ich.
Ja.
Ich muss solche Witze immer machen.
Ja, sind sie. Aber halten.
Wahrscheinlich auch besser als ich.
Auf jeden Fall werden sie wahrscheinlich auch noch abspielbar sein, wenn du nicht mehr abspielbar bist.
Ja, davon gehe ich aus.
Ja. Also, ja, ich finde bei der Platte halt so cool, dass die so groß sind, dass man die Texte lesen kann, dass man, wenn es dann so besondere Ausgaben sind, dann macht das echt Spaß und die riechen und das ist so ein haptisches, olfaktorisches Erlebnis. Auch.
Stimmt.
Da kann man Musik anfassen und riechen, bevor man sie auflegt. Das ist irgendwie was anderes, als wenn man einfach bei Spotify auf den Play-Button drückt. Tja. Diese Verfügbarkeit, diese allgegenwärtige, die immer so gut ist, weiß nicht.
Die hat auch was und die macht auch viel mit uns.
Ja, klar.
Aber es ist auch gut, dass viele Leute sich um die Nische bemühen, diese Erlebnisse wieder zurückzuholen. Ja.
Ist halt schwierig, weiß nicht, weil Kunst wird so beliebig dadurch, finde ich. Das ist doch schade. Das ist doch bei Serien und bei Filmen auch schon so.
Das stimmt, man weiß schon gar nicht mehr, was man alles hintereinander wegballert.
Man kann sich doch auf nichts mehr wirklich freuen. Und was machen die Leute? Gucken Star Wars zum 12. Mal. Ja. Ja gut, kann man ja machen, aber das heißt ja auch, die interessieren sich gar nicht mehr so für das Neue. So.
Ja, schwierig. Einerseits finde ich, die Beliebigkeit macht auch, dass du zu Sachen findest, die du sonst niemals
auf
gefunden
jeden Fall.
Hättest. Also ich glaube, Horizont erweitern ist leichter als früher.
Auf jeden Fall.
Aber es stimmt, es wird beliebiger, es zieht viel schneller vorbei, man hat ein bisschen weniger diesen achtsamen Moment, in dem man erst wartet, bis die CD rauskommt, ganz aufgeregt, oder bis man sich die kaufen kann, weil man erst sparen muss, wenn man jetzt noch jünger ist. Dann geht man in den Laden, dann gibt es sie vielleicht gar nicht, dann muss man in den nächsten Laden oder so. Und diese ganzen Erlebnisse, das erste Hören oder am besten noch irgendwas, was man zurückspulen muss oder so, das sind alles so Momente, in denen man ja auch reflektiert immer wieder. Das ist und diese Erinnerung, glaube ich, viel tiefer sitzen als jetzt, wenn das so auf Spotify an einem vorbeizieht. Ja, stimmt schon.
Ja. Und du hast dann natürlich in dem Moment eine Geschichte.
Ja.
Zu diesem Ganzen.
Damals, als ich durch den kniehohen Schnee gelaufen bin, um die neue Platte zu holen.
Nein, aber du verbindest ja dann was damit. Ja. Du verbindest zum Beispiel das Lesen der Texte, du freust dich, dass diese Musik bei dir ankommt auf diesem Tonträger. Das ist doch was anderes, wenn du mit dem Tonträger, den du in Händen hältst, etwas verbindest, als mit einer Playlist bei Spotify. Ja. Das ist doch eine ganz andere Geschichte, die da drumherum sich bildet. finde ich. Und der Mensch braucht Geschichten. Das hat ja Hans Blumenberg schon festgestellt, nicht? Ja. Hans Blumenberg, ein Philosoph oder Philosoph, wie Karl Jaspers wieder sagen würde. Den habe ich neu entdeckt. Ja, ja. Der hat die Metaphorologie erfunden.
Die Metaphorologie?
Ja. Er hat festgestellt, dass Menschen die Welt nur deswegen ertragen sozusagen oder keine Angst vor der Welt haben und all diese ganzen Sachen, weil sie sich mit Hilfe von Geschichten die Welt erarbeiten.
Das wird greifbarer, ja klar. Genau. Das ist nicht mehr, man muss nicht die ganze Komplexität aushalten.
Genau. Ja. Ja, sie wird dadurch nicht mehr so böse. Mhm. Sehr, sehr spannend. Sehr interessant. Kommt aus Lübeck. Ist in Münster gestorben. Hat in Bielefeld gewirkt übrigens auch, glaube ich.
Ach.
Hm? Und in Dingens. Bochum, glaube ich, war es Bochum. Hm. Tja. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt von Rüdiger Zill, der absolute Leser, Hans Blumenberg, eine intellektuelle Biografie gekauft. Im Suhrkamp Verlag habe ich mir die gekauft, nämlich, beziehungsweise vom. Also Twitter wird begeistert sein.
Das klingt so richtig schön verschwurbelt, aber ich glaube, wenn man durchfindet.
Es wird toll.
Das ist toll.
Die Twitter-FollowerInnen werden wieder hin und weg sein. Die werden wahrscheinlich irgendwann wieder mit den Augen rollen und denken, oh, jetzt hat er wieder ein neues Buch. Ja, nun, ne? Nützt ja nichts. Ja, apropos nützt ja nichts.
Genau, nützt ja nichts, gehen wir mal in die Sendung.
Ja, bitte.
Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Sendung mit wöchentlichem Wohlsein, die den Ohren gut schmeckt. Ihr hört Jennifer Eichner
und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir besprechen heute die folgenden drei Alben, denn gelesen und gesehen gibt es in diesem Jahr ja nicht mehr. Deswegen haben wir drei Alben für euch mitgebracht. Erstens Paul McCartneys neues Album McCartney 3, dann Death of an Optimist, das Debütalbum von Grandson. Und zu guter Letzt wird es klassisch mit Jakob Ruscha, den Bamberger Symphonikern und Frank-Peter Zimmermann und den Violinkonzerten von Bohuslav Martinow. Alle, die uns nicht über UKW hören, können uns anschließend noch begleiten bei der Verkostung eines schottischen Whiskys und zwar des 15-jährigen Glendronach. Alle unsere Folgen inklusive der Pre-Shows findet ihr nämlich im Internet unter feuilletone.de. Da gibt es auch Spendeninfos für alle, die uns und diese werbefreie Sendung unterstützen möchten. Und wir starten mit Paul McCartney.
So machen wir es. Und wir starten mit einem Album, was da heißt McCartney 3. Ha, das klingt ja schon mal merkwürdig. Wir fangen erstmal an und erzählen ein ganz klein bisschen über James Paul McCartney. Der kommt aus Liverpool. Und gründete dann zusammen mit einem gewissen John Lennon 1959 eine gewisse Band namens The Beatles.
Echt? Habe ich ja noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht. Das ist irgendwie so eine Underground-Band damals gewesen. Ich weiß auch nicht. Ja, die haben dann zusammen die meisten Songs für diese Band dann auch geschrieben. Der Rest ist dann mehr oder weniger Geschichte. 1960 trafen sie dann George Harrison. Und dann kam 1962 auch Ringo Starr zur Band. Ja, und der Rest ist dann wirklich Geschichte, den braucht man hier nicht erzählen. 1970 verkündete Paul McCartney dann die Auflösung eben jener Band. Er veröffentlichte dann zunächst ein Soloalbum, was schlicht McCartney hieß und gründete 1972 mit seiner damaligen Ehefrau Linda McCartney die Band Wings, die ich ja wesentlich lieber mag als die Beatles, aber okay. In den 80er Jahren entstanden dann Single-Hits, zum Beispiel wie Say, Say, Say oder The Girl Is Mine mit Michael Jackson und die Alben Pipes of Peace und Flowers in the Dirt. 1997 wurde er dann von der englischen Königin in den Ritterstand erhoben. So, es handelt sich um das 19. Soloalbum von Sir Paul McCartney und das heißt McCartney 3 oder 3. Warum? Ist im letzten Jahr erschienen übrigens, deswegen werden wir es in diesem Jahr auch nicht bewerten. Das ist einfach nur, weil jetzt noch nicht so viel los ist. Deswegen greifen wir einfach noch so ein paar Alben auf, die entweder zu spät erschienen sind. Das war in diesem Fall so. In diesem Fall ist das Album am 18. Dezember erschienen. Da ist es mal ein bisschen spät, um bei uns in die Wertung zu kommen. So ist das nun mal. Deswegen besprechen wir es jetzt einfach nochmal. Warum heißt das nun 3? Nun, das Album soll eine Fortsetzung seiner Soloalben McCartney aus dem Jahr 1970 sein, haben wir schon erwähnt, und McCartney 2 aus dem Jahr 1980. Und wie bei den gerade erwähnten, so hört man auch auf diesem Album Paul McCartney alle Instrumente selber spielen. Also der hat das alles selber gemacht, da sind keine anderen MusikerInnen involviert. Es ist das erste Album von Paul McCartney seit Flowers in the Dirt, was aus dem Jahr 1989 ist, was den ersten Platz in den UK-Charts erreichte. Na bitte, das ist doch was. Ja, Frau Eichler.
Tja, bei so einem großen Namen erwartet man so viel. Ich glaube, das beeinflusst einen sehr, beim Hören mich zumindest. McCartney, natürlich erwarte ich da erstmal große Songs und tolles Songwriting. Das habe ich bekommen. Ich erwarte auch irgendwie was Pop-Rockiges, das habe ich auch bekommen. Nette Arrangements, die habe ich bekommen. Und ich habe natürlich auch einen hörbar gealterten Paul McCartney bekommen, der, und das ist eigentlich mein einziger Kritikpunkt, ich glaube, ich höre ihn alt nicht so gerne wie früher. Wir haben ein paar andere Künstler in den letzten Jahren gehabt, die in sehr hohem Alter noch neue Alben herausgebracht haben, die mir wesentlich besser gefielen und die habe ich so unweigerlich im Kopf zusammengeworfen. Also ein Leonard Cohen, ein David Bowie, die haben für mich alt besser geklungen. Deswegen hier ein kleiner Sternabzug. Das macht es aber nicht schlechter, denn McCartney 3 für ein Album, das im Lockdown geschrieben und aufgenommen wurde. Ein Album, in dem er sämtliche Instrumente selbst eingespielt hat und das Ganze auch selbst produziert hat, soweit ich weiß. Da ist viel Wärme drin, da ist viel Können drin, da sind eigentlich auch interessante Themen drin. Es wird sicherlich nicht mein Lieblingsalbum, aber ich denke, für Fans ist das absolut unverzichtbar und auch für alle anderen und natürlich sieht man ja in den Charts offensichtlich, ist es ein sehr hörbares, sehr wohltuendes Album.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja sehr geschimpft mit dem Album davor, mit dem Vorgängeralbum. Ich war ja sehr unleidlich, nicht? Muss man ja schon sagen, ich war ja sehr schimpfig. Mit diesem Album bin ich ja sehr viel mehr einverstanden, muss ich sagen. Du hast gerade gesagt, er ist gealtert. Ja, und zwar auch im Verhältnis zum letzten Album, finde ich. Und das gefällt mir gut, weil es ist für mich authentischer. Ich finde es auch schön, dass er endlich graue Haare hat. Was soll dieser andere Blödsinn?
Wurde mal Zeit mit 78.
Ja, also wirklich. Was soll dieser Blödsinn? Diese Färberei. Also wirklich. Das passt dann irgendwann nicht mehr zum Gesicht. Jedenfalls in meinem Kopf nicht. Er kann ja machen, was er will, soll sich gerne die Haare färben. Für mich ist es einfach authentischer, passt besser zum Rest. So. Zu einem 78-jährigen Mann. Nun, die Instrumente, die er selber gespielt hat, das passt schon. Also das ist schon echt ziemlich okay, muss man schon sagen. Also mal abgesehen vom Bass, das kann er ja sowieso. Das ist alles sehr, 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 sehr gut gespielt. Und hangelt er sich so von Rock über Pop zum Soul und Gospel und was da nicht alles drin ist. Und er hatte offensichtlich eines bei diesem Album, nämlich richtig Bock. Er hatte richtig Lust. Der hatte richtig Lust auf dieses Album, der hatte Lust zu spielen. Der hatte richtig, richtig Lust bei dem, was er da gemacht hat. Und es ist ein bisschen abwechslungsreicher als das Album davor. Es ist auch nicht so breitbeinig, finde ich.
Ja.
Hat mir auch viel besser gefallen. Deswegen hat mir das Album auch sehr viel besser gefallen. Es ist nicht so überkandidelt männlich und ja, fast schon pubertär wie das davor. Das hat mir ja gar nicht gefallen dadurch. Also der hat sich ja aufgeführt wie so ein 16-jähriger hormongesteuerter, das war ja furchtbar. Also das ging ja gar nicht. In diesem Fall hat mir das sehr viel besser gefallen und ich finde, das ist das beste Album seit Flowers in the Dirt, also seit 1989.
Wow.
So. Ja. Mir hat das Spaß gemacht. Bewerten werden wir es ja nun mal nicht, weil es aus dem Jahr 2020 ist. Ja, bei Paul McCartney bin ich immer noch um 1900 irgendwas. Der ist irgendwie da geblieben. also aus dem Jahr 2020 ist. Deswegen müssen wir es nicht bewerten. Ich hätte ihm wahrscheinlich ein wirklich gutes Läuft gegeben.
Ja, ich denke ich auch. Ich meine, apropos da geblieben, dieses Album, finde ich, klang auch erstaunlich modern.
Ja, nicht wahr?
Auch im Vergleich, ja. Die vielen Genres und, ja, wirklich. Mhm.
So soll er mal weitermachen. Es wäre ganz cool, wenn er noch so ein Akustikalbum vielleicht machen würde, vielleicht noch so in 4-5 Jahren so.
Ja, das kriegt er vielleicht hin.
So. Ja, also bevor wir mit Sicherheit noch zwischendurch andere Alben machen, aber der ist ja, hat ja einen hohen Output, aber es könnte doch lustig sein, wenn er irgendwann mal so ein Akustikalbum mit dieser Stimme, vielleicht ist das schön. Mal gucken. Stelle ich mir gut vor.
Tja, dazu fällt mir kein Übergang ein. Wir gehen einfach weiter zum zweiten Album.
Ach, das mit den Übergängen. Ja, das mit den, ja, das ist wirklich, also diese Übergänge, diese Schweineüberleitungen, das ist auch alles nix.
Ich habe noch kurz nachgedacht, aber keine Chance.
Nee, kommen das wir überlassen zum, wir Delling.
Kommen wir zu unserem zweiten Album, Death of an Optimist. Es ist das Debütalbum des kanadisch-amerikanischen Künstlers Jordan Edward Benjamin, der unter dem Pseudonym Grandson auftritt. Der 27-Jährige ist seit etwa 6 Jahren in der Musikszene unterwegs. Er hat in dieser Zeit einige Singles und EPs schon auf den Markt gebracht. Er hat eine Menge Fans und auch Kritiker für sich gewinnen können. Er spielt einen relativ originellen Mix aus Alternative Rock, Pop und Hip-Hop, was im Moment ziemlich viele Leute tun, aber nicht so wie er. Und er hat auch eine Menge politische und gesellschaftskritische Botschaften dabei. 2018 tourte er noch mit den Künstlern Hobo Johnson, Joywave, Nothing But Thieves, Smashing Pumpkins und Young the Giant. Im Dezember 2020 erschien nun aber sein erstes vollwertiges Album, Death of an Optimist, beim amerikanischen Label Fueled by Raymond. Dieses Album wollen wir uns heute genauer ansehen. Kann der junge Mann was? Wir haben heute eine ganz schöne Altersspanne aufgemacht.
Ja, das stimmt. Das haben wir wirklich. Ja, sehr unterschiedliche Dinge hier. Ja, also ja und nein. Also ja, viel, er kann viel. Und er will auch viel. Manchmal will er vielleicht ein bisschen zu viel. Gut, fangen wir mal so an. Du hast ja gerade schon gesagt, das ist ein Pop-Rock-Hip-Hop-Album. Das machen im Moment ein paar Leute. Es ist das Album eines Menschen, der was zu sagen hat, der seine Themen in die Musik bringt. Es geht um Empathielosigkeit, es geht um Hoffnungslosigkeit und es geht tatsächlich in einem Song sogar um Migräne. Finde ich ganz cool. So, es gibt wenig Songs, die sich darum drehen. Das finde ich schon ganz bemerkenswert. Manchmal wird aber das Ganze ein bisschen viel. Manchmal gehen die Texte so ein bisschen unter in dem doch sehr opulenten Sound, finde ich. So, dann versucht man so ein bisschen der Lyrik zu folgen und da sind wir beim Thema von der Pre-Show, was die RadiohörerInnen ja nun leider nicht hören können. Dazu müsstet ihr dann eben uns im Internet abonnieren. Aber da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, dass man heutzutage ja, weil man ja keine Platte mehr, die viele jedenfalls keine Platte mehr in der Hand haben, keine LP, die Texte natürlich nicht lesen kann. Und dann fällt es schon so ein bisschen schwer, dem Ganzen zu folgen, weil der Song arbeitet so ein bisschen gegen die Texte, finde ich, manchmal. Mhm. So, das verschwammt alles so ein bisschen, das wird alles so ein bisschen matschig dann. Damit hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass die Texte so ein bisschen untergehen bei dem ganzen, ja, bei der Musik, die da noch so in diesen Songs vorhanden ist. Ansonsten weiß man natürlich nicht so richtig, wohin mit dem Album, was das Genre angeht. Das finde ich aber okay. Das ist so diese Mischung, gerade so ein bisschen, wenn wir jetzt mal sagen, statt Rock und Pop vielleicht so ein bisschen Richtung Metal und Hip-Hop, das ist ja durchaus gerne genommen. So ist es ja nicht. Und das funktioniert hier natürlich auch. Da ist er ja nicht der Erste, der das macht und wird auch nicht der Letzte sein. Interessanterweise sind es die Kanadier, die immer sehr nach vorne gehen, wenn es so um Themen geht, nach vorne zu bringen, die in die Musik zu bringen. Da hatten wir schon ganz viele KünstlerInnen, die das gemacht haben und versucht haben und immer noch machen. Das ist auch ganz spannend, was da so alles herkommt in dieser Hinsicht. Ja, also ich hatte mit der Musik eigentlich weniger Probleme. Ich fand die Bandbreite sehr schön. Ich hatte allerdings ein bisschen Probleme, teilweise den Lyrics zu folgen, muss ich sagen.
Das verstehe ich. Ja, er hat so einen sehr speziellen, weiß nicht, er macht so seinen eigenen Dialekt auf, finde ich, und mit diesen starken Effekten. Das ist einerseits, finde ich, sein Fund, das macht einen sehr wiedererkennbaren Sound. Und ich habe durchaus auch Bewunderung dafür übrig, wie er seine Stimme einerseits zwar stark verzerren kann, aber das trotzdem irgendwie authentisch wirkt, so im Gesamtkontext, ne? Also er wirkt nicht so synthetisch künstlich, sondern im Gegenteil, das macht es eigentlich ein bisschen, lustigerweise eigentlich ein bisschen roher und aggressiver. Und diese Sprünge, die du schon angesprochen hast, zwischen, ja, so zwischen Metal und Hip-Hop, aber auch zwischen relativ tanztauglicher Radiomusik, die, also einige Refrains sind wirklich, wirklich sehr radiotauglich, bis hin zu Songs, die eher so, ja, fast schon Emo-mäßig anmuten. Da ist viel dabei, das habe ich auch wirklich gerne gehört. Ich hätte seine Songtexte auch nicht verstanden, wenn ich nicht mitgelesen hätte. Also dafür, da hilft dann Tante Google wieder mit, wenn man schon keine Booklets mehr hat. Das ist dann auch notwendig und das ist, mag für den Muttersprachler noch ein bisschen einfacher sein, aber das liegt an der Verzerrung. Also schade, dass seine Botschaften dann nur halb rüberkommen, wenn man immer wieder Wörter nur halb verstehen kann. Tja. Was ich gut finde, ist, dass er einer dieser Leute ist, im Moment einer dieser Künstler, die Rock, Metal, Alternative, also allgemein etwas härtere Gitarrensounds zurück in den Mainstream holen. Er kommt aus einem sehr, er kommt eigentlich aus dem Mainstream, er hat sehr viele Fans in dem Milieu und holt diese harten Sounds rein. Und ich freue mich sehr drauf, was in den nächsten Jahren daraus hoffentlich wird, weil das viele Bands gerade machen. Vielleicht liegt es auch einfach an so einer Generationenwechsel-Sache, dass jetzt gerade die Leute Manager bei den Labels sind, die in der frühen 2000er Alternative-Welle groß geworden sind. Das mag sein, aber das lässt mich hoffen. Und Grandson ist einer von diesen, die das ziemlich gut macht.
Ja, ich glaube, manchmal ist die Musik zu groß für die Texte oder nicht zu groß, aber zu viel einfach. Ja. Es geht ja nicht nur um seinen Gesang, sondern um den ganzen Kram, der da so zusammenkommt. So, das ist den Texten nicht zuträglich, finde ich. Ja, auch dieses Album ist im Jahr 2020 erschienen. Also gibt es da auch keine Bewertung? Ja, hätte man mir wahrscheinlich auch ein Läuft gekriegt.
Ich denke, bei mir auch. Es gibt ein, zwei Songs, also vor allem Riptide ist etwas, das mir so im Hirn geblieben ist. Also wenn ich das ganze Album hören will, aber wissen, worüber wir reden, abseits von Identity, den wir gerade zumindest im UKW gehört haben, der mag sich mal Riptide anhören oder auch Dirty vielleicht. Die fand ich doch sehr ohrwurmig.
Ja, nee, später. Okay. Ja, aber wenn man ihn jetzt mal mit Bring Me the Horizon oder so vergleicht, ja, genau. Siehste.
Er kann noch lernen. Ich glaube, er ist irgendwie 5 Jahre jünger oder so als die.
Ja, ist ja in Ordnung. Ist ja okay. Er sieht ja ein bisschen aus wie der junge King Diamond, finde ich.
Oh, guter Vergleich. Ja.
Mit dem er malt sich ja auch ein bisschen an immer, ne? Und so.
Ja, er hat so eine Persona für mindestens mal für dieses Album, irgendwas mit X. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, das künstlerische Konzept, aber
verstehe.
In den Videos zu den Singles, Single-Auskopplungen aus diesem Album, ist dieses X auch immer prominent. Alles ist schwarz-weiß und diese Person ist immer der Protagonist. Also ganz interessant zu sehen, eigentlich künstlerisch, finde ich.
Mhm. Werden wir im Auge behalten müssen. Mhm. Spannender Typ, auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu was ganz anderem. Also die Brüche sind hier hart, es tut mir furchtbar leid. Das ist so, denn wir kommen zu Jakob Ruscher, wir kommen zu Franz Peter Zimmermann, wir kommen zu den Bamberger Symphonikern und wir kommen zu Bohuslav Martinů. Und zu Béla Bartók, der hat auch noch was dazu beigetragen. Aber hauptsächlich geht es um die Violinkonzerte 1 und 2 und es gibt noch dazu auf diesem Album Béla Bartók, die Sonate für Violine. So, jetzt fangen wir mal an zu erzählen erstmal. Oder beziehungsweise ich fange an zu erzählen. Zunächst einmal nämlich über die Bamberger Symphoniker. Die werden interessanterweise mit PH geschrieben, also nicht mit F, und sind einer der bekanntesten Orchester Deutschlands, wurden 1956 hauptsächlich von Musikern gegründet, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Tschechoslowakei vertrieben wurden und zuvor Mitglieder der Deutschen Philharmonie in Prag waren. So, Das schon mal vorab. Das Orchester erhielt 1993 den Titel Bayerische Staatsphilharmonie. Na sowas. Schon mal nicht schlecht. Spielort des Orchesters ist seit 1993 die Konzerthalle Bamberg, die eigens für dieses Orchester errichtet wurde. Auch nicht schlecht. So. Josef Kalbert war der erste Chefdirigent dieses Orchesters. Viele weitere Dirigenten folgten, unter anderem Jonathan Nott. Herbert Blomstedt wurde dann zum Ehrendirigenten des Orchesters ernannt, genauso wie Christoph Eschenberg. Und viele, viele bekannte Aufnahmen hat dieses Orchester bereits an die Ohren der Menschen gebracht. Jakob Kruschauer ist der fünfte Chefdirigent der Bamberger Symphoniker, nämlich seit 2016. Und der studierte zunächst einmal Klavier und Posaune und entwickelte dann während seiner Studienzeit in Brünn Interesse am Dirigieren. Ja, und dann hat er einfach mal Dirigieren studiert, und zwar an der Akademie der Darstellenden Künste in Prag. Er war dann Chefdirigent der Prager Philharmonie und dann zwischendurch auch noch Chefdirigent der Bohuslav Martinů Philharmonie. Aha, interessant. Nach nur 5 Auftritten als Gastdirigent wurde er schlicht und ergreifend von den Bamberger Symphoniker zum Chefdirigenten ernannt. Also da muss die Chemie unheimlich cool gewesen sein. Und direkt mal mit einem Vertrag über 4 Spielzeiten ausgestattet. Und der Vertrag wurde auch mittlerweile schon wieder bis 2026 verlängert. Also die scheinen sich richtig lieb zu haben. Das ist doch auch mal schön. Der Violinist, auf den wir hier auf diesem Album hören, ist Franz Peter Zimmermann, der spielte unter anderem mit dem Boston Symphony Orchestra, dem National Symphony Orchestra Washington, dem Chicago Symphony Orchestra und den Berliner Philharmonikern, dem Philharmonia Orchestra aus London und dem Bayerischen Radiosymphonieorchester. Das ist auch schon meine Hausnummer. Dirigenten, mit denen er zusammenarbeitete, waren unter anderem Paavo Berglund, Wolfgang Sawalitsch und Bernhard Haitink und Maris Jansons. Und der Komponist, der das alles nun geschrieben hat und die Sachen, die da nun gespielt werden, das ist Bohuslav Jan Martinů. Und das war ein tschechischer Komponist, der schrieb eine ganze Menge Sachen, unter anderem 6 Symphonien, 15 Opern, 14 Ballette und eine wahnsinnig große Auswahl an Orchester-, Kammergesangs- und Instrumentalwerken. Er hat dann irgendwann mal die Tschechoslowakei, nämlich 1923 in Richtung Paris, verlassen, zog sich dann von seinem bis dahin romantischen Stil in eine andere Welt zurück, in der er eigentlich ausgebildet wurde in diesem romantischen Stil. Er experimentierte aber nun eher mit modernen französischen Sachen, übernahm aber auch Jazzphrasen, also ähnlich wie Debussy das auch gemacht hat, zum Beispiel in seiner Kitchen Revue. In den frühen 30er Jahren des letzten Jahrhunderts fand er seine Hauptquelle für seinen eigenen Kompositionsstil, nämlich den Neoklassizismus, den er aber weit darüber hinaus entwickelte, was wir so von Komponisten wie zum Beispiel Stravinsky kennen. Er wurde oft mit Prokofjew und Bartok wegen seiner innovativen Einbeziehung tschechischer Volkselemente in die Musik verglichen. Während seines gesamten Schaffens verwendete er nämlich böhmische und mährische Volksmelodien. Das ist dann tatsächlich vor allem mit Bartok eine Gemeinsamkeit. Nun, dieses erste Violinkonzert, was wir hier unter anderem besprechen wollen, stammt aus dem Jahr 1933 und wurde in Paris uraufgeführt. Und das zweite Violinkonzert stammt aus dem Jahr 1943 und wurde in New York uraufgeführt. So, und nun habe ich lange genug geredet. Und jetzt Frau Eichler.
Man hat mit Sicherheit schon eine Menge von dem gehört, was dieses Album kann. Gleich das erste Violinkonzert beginnt ja wahnsinnig zackig und energiereich. Mhm. Das hat viel Spaß gemacht zu hören. Es ist insgesamt beide Violinkonzerte so anspruchsvoll. Also ich habe, glaube, jetzt will ich nicht lügen, 2 oder 3 Jahre Geige gespielt. Da kann man natürlich noch nicht viel. Mhm. Meine Anerkennung könnte nicht größer sein für Herrn Zimmermann. Es ist Wahnsinn, was er da teilweise vollbringen muss und wie meisterhaft er das tut. Eine unheimlich dynamische Sammlung und Interpretation, finde ich. Man hört diese folkloristischen Wurzeln raus, die beherrschen das aber nicht. Zwischendurch wurde es mir fast schon zu hollywoodistisch, hätte ich beinahe gesagt. Hollywoodesk vielleicht. Dieses Album oder die ganze Aufführung oszilliert hin und her zwischen diesem Sehnsuchtsvollen, dann wieder zu diesem handwerklich Faszinierenden, hin zu so einem dicken, gefühlvollen, einer dicken, gefühlvollen Interpretation. Und das ist in sich toll. Ich mag diese Variation, das ist sehr temperamentvoll. Apropos Temperament, auch die Instrumente, finde ich, viele der einzelnen Instrumente, die man hört, haben viel Persönlichkeit oder dürfen das haben. Das ist auch schön zu hören. Ja, zwischendurch wurde es mir ein bisschen zu dick. Das ist nur mein einziger Kritikpunkt.
Interessant.
Ansonsten hat es mir sehr gut gefallen.
Ich fange mal mit dem zweiten an. Damit beginnt es ja auch, das Album, also das zweite Violinkonzert. Und da gibt es so eine wuchtige Einleitung und dann kommt so ein Decrescendo erstmal und dann ist die Violine das erste Mal zu hören. Da sind unheimlich tolle Akkorde drin, die mir sehr gefallen haben. Und dann geht es halt richtig los, dann kommt halt der Moment, wo die Violine dann anfängt zu solieren. Gespielt eben von Franz-Peter Zimmermann, der eigentlich im Moment mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist. Der ist nämlich eigentlich im Moment gerade dabei, die Beethoven-Sonaten einzuspielen. Das hier hat er sozusagen so mal so rein, in Anführungszeichen, reingeschoben. Und er spielt hier zusammen mit den Bamberger Symphonikern ein Stück, das recht schnell unterschiedliche musikalischen Farben aneinander reiht. Das gilt für beide Stücke, aber für das Violinkonzert Nummer 2 noch ein bisschen mehr. Die Stücke stellen, wie so viele eher neuere Stücke, eine hohe Anforderung an die MusikerInnen, das ist ja klar. Er spielt, finde ich, Franz-Peter Zimmermann hat einen unfassbar schönen Ton.
Ja.
Er spielt so klar. Ohne zu posen. Ist überhaupt nicht angeberisch gespielt. Gar nicht. Obwohl das technisch brillant gespielt ist, keine Angeberei drin. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Das ist dem Stück dienlich. Die haben echt miteinander gespielt da. Das finde ich ganz großartig. Also das Orchester und Franz-Peter Zimmermann auf der einen Seite und eben die Bamberger Symphoniker und Jakob Kruscher auf der anderen Seite, die haben das wirklich zu einem Ganzen gemacht, was so richtig nachvollziehbar ist und was stimmig ist. Das ist ziemlich toll. Du hast gerade gesagt, du findest es dick. Ich fand gerade ganz witzig und ganz cool, dass die Bamberger Symphoniker eigentlich relativ klar und transparent gespielt haben. So, das ist mir so aufgefallen. Ja, man bekommt an einigen Stellen Gänsehaut bekommen. Ich fand das sehr, sehr schön. Das hat mir sehr gefallen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kannte diesen Komponisten vorher nicht. Ich habe auch den Namen vorher nicht gehört oder irgendwie sowas. Deswegen bin ich umso überraschter gewesen, als ich es dann gehört habe und dachte so, wow, wieso kenne ich den eigentlich nicht? Aber wenn man natürlich dann so großartig diese Musik präsentiert bekommt, dann ist das natürlich auch kein Wunder. Ja, das macht schon Spaß. Das muss man schon sagen. Also das ist schon eine ganz, ganz tolle Aufnahme. Wirklich, also brillant. Hat mir sehr gut gefallen. Ja.
Ja, ich kann mich wirklich nur anschließen. Ich kannte Martino vorher auch nicht. Und der kommt auf die Liste. Der Namen, nach denen ich gucke, wenn ich an ihnen vorbeilaufe oder scrolle. Also,
ja, definitiv. Fall. Ja, auf jeden Fall. Also das macht schon sehr viel Spaß. Aber das liegt auch an der Aufnahme. Also hier haben wirklich die Bamberger Symphoniker und Franz-Peter Zimmermann und eben auch Jakob Ruscher ganze Arbeit geleistet, wirklich ganz fantastisch. Also man kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu dieser Aufnahme. Also, wir haben besprochen, Jakob Ruscher, Franz-Peter Zimmermann und die Bamberger Symphoniker und die haben gespielt Bohuslav Martinů und zwar die Violinkonzerte 1 und 2 und dann gibt es noch eine Beigabe, nämlich die Sonate für Violine von Béla Bartók. Das ist das, was wir gerade besprochen haben.
Dann kommen wir jetzt für alle, die uns nicht im UKW hören, zu Verkostet.
Genau. Und während du erzählst, hören wir Herrn Martinsen, wie er flugs einmal ganz schnell zum Glendronach läuft und sich ein Glas holt.
Diesmal weiß ich nicht. Ich möchte das hier auf der Aufnahme haben.
Ja. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. So.
Wunderschön. Ich war so geschockt, dass ich gar nicht weitergeredet habe.
Ja, sowas.
Wir haben heute einen 15-jährigen Glenn Dronach vor uns. Ein Schotte, wie sich das so häufig gehört bei uns. Die Glenn Dronach Brennerei ist eine Whisky-Brennerei in Aberdeenshire im Highland Whisky District. Die Brennerei war ursprünglich im Besitz der Ben Riach Distillery Company Limited und sie wurde 1826 als zweite Brennerei von Ben Riach gegründet. Die Glen Dronach Brennerei wurde um 1960 von Teachers and Sons Limited gekauft, wie das der Weg der Brennereien so ist. Man kauft hier, man kauft da. 2006 ging sie dann an Cheevers Brothers Limited, die wiederum ein Teil der Pernod Ricard Gruppe sind. 2008, da also direkt 2 Jahre später, wurde Glen Dronach wieder an die Ben Riach Distillery Company verkauft. Wunderschön. Einmal hat sich der Kreis geschlossen. Glen Dronach hat eine eigene Melzerei, 2 Wash Stills sowie 2 Spirit Stills. Und oh Gott, sie wurden nochmal gekauft. Ich komme gar nicht hinterher. 2016 wurde Glen Dronach dann direkt wieder gekauft und zwar von der Brown-Forman Corporation, die unter anderem Jack Daniels herstellen. So, wir haben heute den 15-jährigen Glen Dronach. Glen Dronach 15 Revival heißt der vor allem. Der hat ursprünglich 15 Jahre in Oloroso-Fässern gelagert und nun, wo er wieder da ist, sind zu den Oloroso-Fässern auch noch Pedro Jiménez-Fässer gekommen. Er ist nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert und wird mit 46 Volumenprozenten abgefüllt.
Genau.
Und er riecht schon gut von weitem.
Oh ja. Eiche. Ist erstmal schöner Bernstein, ne? Die Farbe ist schon schön.
Ja, ich war... Fällt jetzt erst auf, dass ich ein grünes Glas habe. Oh, und jetzt auf meine Tastatur klickere. Ach, hervorragend. Einmal mit Profis.
Ach Gott, ja.
Ich las heute Morgen, es sei irgendein komischer Trend bei Videotelefonaten oder Meetings, Zeug auf die Tastaturen zu kippen. Ich habe das nicht ganz verstanden, aber jedenfalls habe ich es jetzt anscheinend nachgemacht.
Ja, so. Und dann, was soll das bringen?
Ich weiß auch nicht, vielleicht war es auch nur eine komische Schlagzeile, die... Clickbait sein soll. Ja. Ich weiß es auch nicht. So. Ach. Aber fruchtig ist er auch, ne?
Ja, sehr. Aber dunkelfruchtig,
also so kirschig,
ne?
Genau, ja. Also Kirschen oder diese, es sind Amarena-Kirschen, ne? Auf dem Eis. Ja, Amarena. Die sind, ach. Oder Brombeeren, Himbeeren, sowas. Na, Himbeeren ist schon fast zu hell. Rote Grütze, sowas. In der Richtung.
Oh ja, Röckrum mal flau.
Röckrum was?
rote Grütze mit Sahne, Röckrum mal flau.
Das wird mein neues Lieblingswort. Ich muss ja nur noch lernen, wie man es schreibt. Schreibt man das nicht? Weiß nicht.
Bisschen anders, viele Ds drin.
Das ist so schön rund. Da steckt aber auch irgendwo Schokolade drin. Also.
Ja, unbedingt. Und Karamell. Und Honig.
Honig. Und er hat sowas, also schon in der Nase hat er irgendwie sowas ölig-liköriges.
Ja, schon, ne?
Das ist eher schwer.
Wir wollen hoffen, dass es den noch ein bisschen länger gibt, denn den 12-jährigen Ben Riach, Sherry Cask oder wie heißt er, den gibt es nicht mehr. Der wurde in der Form, wie er war, abgeschafft. Also weil Brown-Forman hat natürlich erstmal gemäß ihrer christlichen Nächstenliebe die Core-Range ordentlich eingestampft und eingebrannt. Da ist nicht mehr viel von nach. Hat das Design geändert, was nicht mehr schön ist. Schade, schade.
Ach, sowas will man noch nicht.
Also wir hoffen, dass der uns ein bisschen länger erhalten bleibt diesmal. Also ist ja schon mal weg gewesen. Deswegen kam er ja mit PX-Fässer neu. Und wir hoffen, dass sie mit Glen Dronach ein bisschen sanfter umgehen.
Feigen? Also,
ja, sowas.
Da sind noch so viele schwere, schöne, dunkle Früchte drin. Das ist perfekt für diese Jahreszeit.
Ja, ne? Sehr angenehme Eiche, also gar nicht so überlagernd, wie das ja bei vielen Sherry-Whiskys so ist, ne? Der Durchschnitts-Sherry-Whisky ist ja doch eher so ein bisschen dicker, was solche Sachen angeht. In diesem Fall ist das sehr zurückhaltend. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und der ist süß. Durch den PX wahrscheinlich. Er ist, wie du schon sagst, ist likörig, ne?
Hm. Ja.
Ja. Also, ich fürchte, die müssen wir probieren.
Eindeutig.
Nicht wahr? Ja, dann. Slanchwa.
Slanchwa. Oh. Richtig schön rund. Oh, das nimmt mich direkt mit. Mm. Ganz viele rote Früchte und süß und würzig. Viel würziger als noch im Aroma.
Kribbelt auf der Zunge. Mm. Schokoladig, ja. Würzig, speichelanregend.
Mm, ja. Oh. Die Schokolade ist auch irgendwie noch dunkler geworden.
Ja, lebkuchig.
Lebkuchig.
Vielleicht sind das die Gewürze, die ich habe. Oder die da dran sind, so das bei mir machen. Wow. Gar nicht so trocken, wie so ein Sherry normalerweise ja gerne mal ist.
Nee, gar nicht. Hm. Aber dieses Kribbeln, das ist schon, ist nicht so anfängerfreundlich, ne? Der kribbelt und brennt, aber, also auf eine gute Art und Weise, aber es muss man drauf vorbereitet sein. Hm. Oh, das hat so Kaffee noch im, bleibt hängen irgendwie im Mundraum. Schön. Kaffee und Schokolade.
Ganz toll fruchtig auf der Zunge auch. Fast schon weintraubig. So dunkle Weintrauben. Hui.
Weintrauben, ja, Rosinen.
Ja.
Aprikosen, Feigen, alles, was so richtig schön süß wird.
Sehr schön. Oh ja, der ist schon lecker.
Auf jeden Fall. Mhm.
Nicht so schlecht.
Langer Abgang?
Ja.
Also.
Ja.
Es ist, als wenn am Ende nochmal so die verschiedenen Früchte so ein bisschen Tango tanzen. Mhm. Das ist schwer zu beschreiben, aber das, ich finde, das fühlt sich an, als ob die abwechselnd nochmal wiederkommen. Das hat so eine gewisse Dramaturgie, es ist spannend.
Auch so ein bisschen orangig, ne? So ein bisschen, da ist auch so eine leichte Orangigkeit drin, so eine Apfelsinigkeit. Und Honig hinten raus auch. Der Nachklang ist super. Wenn die mir den wegnehmen, ne? dann erzähle ich allen, wie unartig die sind.
Ja, ich freue mich auch gerade, dass die Flasche noch so voll ist. Das ist gut. Das ist Wahnsinn. So richtig, richtig tiefdunkle Schokolade und. Gefällt mir wirklich gut.
Schön.
Ganz was anderes. Es ist auch selten, dass der Abgang einem, also mir gefällt der Abgang auch fast noch besser als der Geschmack und die Nase.
Mhm. Ja, mir gefällt alles drei ganz gut, muss ich sagen.
Mhm. Ja.
Also das ist schon ein Brett. Der ist lecker. Und den bewerten wir natürlich auch, unabhängig vom Jahr, ne? Also da kennen wir ja nichts.
Die sind ja auch ein bisschen zeitloser.
Ne? Also.
Hoffentlich. Tja, also das ist jetzt, ich mache wieder weiter, wo ich aufgehört habe. Ich vergebe einfach zu viele Punkte, damit ich hinterher keinen Spielraum mehr habe.
Das ist gut. Gleich ganz hoch einsteigen, das ist gut.
Nee, aber der gefällt mir wirklich gut.
Ja,
also,
mir auch.
Ja. Meinetwegen mit einem Art Big Ten kann er nicht mithalten, aber eine 6 ist das. Einfach mal jetzt.
Gehe ich mit. Würde ich auch sagen. Vor allem dafür, dass es ein Sherry Whisky ist. Da bin ich ja nicht immer ganz so handsam, so, aber in dem Fall, das ist ein Spitzen-Whisky, also den kann man nur empfehlen. Der ist nicht ganz billig, so für so einen 15-Jährigen, da muss man schon so 60, 70 Euro, ich weiß es jetzt gar nicht so ganz genau, wie gerade die aktuellen Kurse sind, aber der ist schon etwas teurer für 15 Jahre, aber hey, so ist das, wobei der 15-jährige Springbank ist mittlerweile auch teurer geworden, also von daher. Ist das schon, ja, okay mittlerweile, muss man wohl sagen. Und er hat 46 Alkoholvolumenprozente, ist nicht kühl gefiltert, was will man mehr, gefärbt ist er auch nicht. Wunderbar, hat sich seine 6 Punkte redlich verdient. Also, 6 Punkte von Frau Eichler und 6 Punkte von mir für den Glendronach, 15 Jahre alt, für den Revival. Und damit endet auch diese erste reguläre Sendung im Jahre 2021 und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal Themen.
Das haben wir. Wir haben nämlich wieder drei Alben mit für euch, Das erste ist Virus von Haken. Oder Haken?
Haken.
Ich hoffe, Haken. Haken, schade. Ich dachte jetzt, Haken, das doch mal.
Ja, interessanterweise haben sie eine britische Band, eine englische Band, die sich nach dem deutschen Wort Haken benannt hat, Haken ausgesprochen wird und deswegen ist natürlich auch Virus.
Sehr schön. Haken mit Virus. Außerdem haben wir Lonely the Brave mit Keeper, eine EP. Und dann hören wir Herr Martins. Ich kann doch nur Englisch und Deutsch und ein bisschen Französisch.
Was ist passiert?
Herrgott. Ein vermutlich Herr namens Jurek Dibal. Das ist polnisch, oder? Ich weiß es nicht. Ich werde es herausfinden für die nächste Sendung. Außerdem hören wir die Sinfonietta Krasovia, Daniel Ortensammer und Penderekis Sinfonietta. Mhm.
Weil wir uns ja auch ein bisschen mehr um die Klassik und den Jazz kümmern wollen in diesem Jahr.
Das ist sehr gut. Außerdem werde ich dabei lernen, wie man dieses polnische durchgestrichene L ausspricht. Ihr hört es nächste Woche.
Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.